offenen Betrachtung sind wir im Römer Kapitel 12, Entschuldigung, Kapitel 13. Ich befinde mich immer noch gedanklich im Kontext von Kapitel 12, weil Kapitel 13 aus diesem Kontext sprießt. Römer Kapitel 13. Und wir lesen nochmal die Verse 1 bis 6. Von Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den Übergeordneten, den höheren Mächten. Denn, und jetzt kommen die Gründe. Erstens, es ist keine Macht außer von Gott. Zweitens, und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Drittens, wer sich daher der Macht widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Viertens, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der stattlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Fünftens, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Gut. Denn wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Sechster Grund, warum man sich unterordnen soll. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr ja auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Und wir sind stehen geblieben bei diesem zweiten Grund, das er nennt, warum wir uns der Obrigkeit unterwerfen sollen, warum wir der Obrigkeit untertan sollen, und zwar, weil die Obrigkeit, die bestehende Obrigkeit von Gott ist. Und derjenige, der sich widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. In Vers 2, also der dritte Grund, wer sich daher der Macht, der stattlichen Macht widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Wir haben keine Entschuldigung, dass irgendeine Obrigkeit, dass wir sagen können, okay, diese Obrigkeit, die wir haben, die kann nicht sein, dass sie von Gott ist. Also darf ich mich den Gesetzen widersetzen. Und die Schrift macht uns deutlich, in dieser Zeit, wo Nero geherrscht hat, wo Sklaverei an der Tagesordnung war, Unterdrückung, wo Kampf und Krieg da war, wo Nationen unterworfen wurden, unterdrückt wurden, zu dieser Zeit schreibt Gott diese Verse und sagt, und die Bestehenden sind von Gott verordnet, aus diesem Grund unterwerfen. Und drittens, wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Es ist identisch, wenn du dich dem Staat nicht unterwirfst, widersetzt du dich direkt der Ordnung Gottes. Und jetzt stehen wir in diesem Konflikt, okay? Gott stellt es gleich unter. Wenn du dich der staatlichen Ordnung nicht unterwirfst, ist es identisch, als wenn du dich Gott nicht unterwirfst. Es ist gleich. Es besteht kein Unterschied, weil Gott sie eingesetzt hat. Wie verhalten wir uns? Wir stehen oft in Konflikten, wo wir sagen, das geht nicht. Da können wir nicht mitmachen. Gibt es Ausnahmen, wo wir uns dieser staatlichen Ordnung widersetzen können und somit auch eigentlich Gottes Ordnung, weil Gott die staatliche einsetzt. Und die Schrift sagt, jawohl, es gibt Ausnahmen. Und auf diese Ausnahmen möchten wir eingehen. Eine Ausnahme ist, finden wir sofort in der Apostelgeschichte, wo den Aposteln verboten wurde, Christus Jesus zu verkündigen. Da heißt es für sie, wo sie vor diesem Hohen Rat stehen, und hier ist die Obrigkeit und die Aposteln stehen vor der Obrigkeit und die Obrigkeit sagt ihnen, hört zu, ihr dürft nicht verkündigen. Ihr dürft den Namen Jesu nicht verkündigen. Ihr dürft nicht verkündigen, dass er auferstanden ist, weil wir verkündigt haben, ja, das lesen wir in den Evangelien, dass wo die Wächter geschlafen haben, die Jünger gekommen sind und ihn weggeschleppt haben. Das ist unsere Botschaft. Eure Botschaft widerspricht unserer Botschaft. Ihr dürft nicht verkündigen. Und hier steht Petrus auf, und sagt, okay, wir stehen in diesem Konflikt. Ihr seid die Obrigkeit. Und Gott sagt, wir sollen euch auf einer Seite, wir sollen uns euch unterwerfen. Auf der anderen Seite hat Gott uns befohlen und gesagt, geht und verkündigt. Wem sollen wir mehr gehorchen? Das ist die Frage, die öffentlich an diesen Hohen Rat, an die Obrigkeit gebracht wird. Und ihr wird gegeben zu entscheiden. Entscheidet ihr, was sagt ihr? Wem sollen wir gehorchen? Euch oder Gott? Und ich finde, das ist so weise, so geistgeleitet und geführt, dass hier die Apostel diese Obrigkeit dahinstellen, dass sie selbst beantworten müssen. Okay, es ist klar, Gott muss man mehr gehorchen wie uns. Wir sind auch Menschen. Natürlich haben die das nicht geantwortet, aber so wie die Frage gestellt wurde, lag das auf der Hand und auf der Zunge. Das ist die Antwort, die gegeben werden musste. Und siehe da, also das finden wir in Apostelgeschichte 4, Vers 19, diese Frage, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Hier wird die Obrigkeit ausgehebelt, weil sie direkt gegen ein Gebot, gegen eine Anweisung Gottes gehen. Und da lautet es, wenn es die Situation so ist, dann sollst du Gott mehr gehorchen wie der Obrigkeit. Wenn es um kriminelle Machenschaften geht, wenn es um Leben geht, dann gilt das Gleiche. Und da haben wir ein wunderbares Beispiel, und zwar aus dem Alten Testament. Da ist der König, der Pharao, der ein Gebot erlassen hat. Er hat die Hebammen zu sich zitiert und hat gesagt, hört mal zu, wenn ihr auf Arbeit seid, wenn ihr bei den Geburten dabei seid, so guckt, wenn es ein männliches, also wenn es ein Junge ist, dann sollt ihr ihn töten. Wenn es ein Mädchen ist, dann lasst sie am Leben. Und diese Frauen, die gehen hin, und diese Geschichte finden wir in 2. Mose 1 von Vers 15, wo der König das Gebot ihnen erlässt. Und dann in Vers 17, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Kinder leben. Sie widersetzten sich der Obrigkeit. Die widersetzten sich dem Gebot des Pharao, des Königs. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lässt? Und jetzt ist eine sehr interessante Geschichte. Und zwar die Hebammen, sie lügen. Sie erzählen ihm Geschichten. Sie sagen, ja, wenn wir dahin kommen, dann haben die bereits schon entbunden. Super. Was sind das für Hebammen, die jedes Mal, wenn sie zu einer Entbindung kommen, schon zu den fertigen Tatsachen kommen? Ja? Der Pharao bemerkt das sehr wohl und er geht gar nicht darauf ein. Und interessanterweise bestraft er sie auch nicht. Und da können wir sehen, dass Gott dahinter steht. Und der Text sagt uns auch, Vers 20, 2. Mose 1, Vers 20, die Reaktion Gottes darauf. Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Das heißt, Gott sorgte für sie, dass sie Familien hatten, dass ihre Familien wuchsen und wohlgesund waren. Also Gott segnet sie. Leute, wir kommen in Konflikte. Ich denke, vielleicht eine sehr ähnliche Situation war damals, wo nicht viele Jahre zurück, Leute Juden beherbergt haben, Juden versteckt hatten und vor dieser Wahl standen, okay, die Obrigkeit hat ein ganz klares Gesetz, ein Gebot erlassen, du sollst sie ausliefern, sie sollen getötet, vernichtet werden. Und da gab es Leute, wir kennen solche, die haben sie beherbergt. Und ich denke, dass in so einer Situation, dass du beten sollst, dass Gott dir Weisheit gibt, so zu reden, das zu sagen, was vor Gott recht ist. Ich will nicht sagen, auch nicht direkt sagen, okay, hier ist dann Lüge legitim, hier darfst du lügen. Bete, dass Gott dich führt. Wir sehen in dieser Situation, sie haben gelogen. Uns wird hier nicht gesagt, dass Gott auf diese Lüge eingegangen ist und diese Lüge gesegnet hat, aber es wird uns gesagt, dass das Handeln der Hebammen Gott wohlgefällig ist und dass sie Gott gefürchtet haben und in dieser Situation so gehandelt haben und Gott hat sie gesegnet, Gott stand auf ihrer Seite. Beten wir, dass der Herr uns führt und hilft und uns Weisheit gibt. Und der Herr hat versprochen, wenn wir vor Obrigkeiten stehen werden, so wird er uns die richtigen Worte und Weisheit zu handeln geben. Wir haben eine nächste Situation, eine fantastische, ich liebe diese Geschichten. Da haben wir Hanania, Misael und Azaria. Drei Männer, vielleicht kennt ihr sie unter Sadrach, Mesach und Abednego. Das sind die Namen, die von den heidnischen Göttern ihnen gegeben wurden. Also Anania, Misael und Azaria stehen vor einer Herausforderung. Hier ist der König, der Mächtige von Babylon. Er hat ein Standbild errichten lassen und hat alle seine oberen Leute versammelt und das Volk und hat ein Gebot erlassen, wenn ihr hört, dass hier Musikanten anfangen zu spielen, die Flöten und so weiter und so fort, dann soll ein jeder sich beugen und niederfallen und anbeten vor diesem Standbild. Und hier sehen wir diese drei Männer, die da stehen. Und hier wird gespielt und siehe da, alle beugen sich und drei Männer ragen heraus. Und wir wissen die Konsequenzen, wie sie da standen und dem König geantwortet haben. Im Buch Daniel finden wir Kapitel 3, Vers 17. Da sagen sie dem dem König von Babylon: Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Das sollst du wissen. Ob er uns aus dem Feuer errettet und so aus deiner Hand errettet und du uns nichts machen kannst, oder ob wir im Feuer verbrennen, aus deiner Hand sind wir auf jeden Fall errettet. Das kannst du wissen. Und dann Vers 18, und auch wenn es nicht so sein soll, also dass Gott uns nicht aus diesem Feuer errettet, so wisse, o König, dass wir deine Götter nicht dienen und sie nicht anbeten. Das goldene Bild werden wir nicht anbeten, das du aufgerichtet hast. Hier waren Leute, die Widerstand geleistet haben, die Gott mehr gehorcht haben als Gott, weil Gott gesagt hat, du sollst keine andere Götter haben neben mir. Du sollst niemand anders anbeten. Du sollst deine Knie vor niemand anders beugen als vor mir. Und jetzt wird es noch interessanter. Diese Begebenheiten, die wir uns angeguckt hatten, die stehen im direkten Widerspruch dem Gebot und dem Gesetz Gottes. Und zwar, wenn es zum Beispiel um Mord geht, ja, wie bei den Hebammen. Wenn es um Götzendienst geht, wo ein direktes Gebot Gottes übertroffen, also missachtet wäre vom König. Ja? Und jetzt stellen wir uns die Frage, okay, hat das immer nur damit zu tun, dass wir Widerstand leisten dürfen, also dass wir uns widersetzen dürfen, dass wir uns nicht unterordnen, wenn es um Kriminalität geht, also wenn es darum geht, um Mord oder irgendwas? Oder gibt es noch andere Türen, andere Situationen, wo man sich widersetzen darf oder kann? Aus dem gleichen Buch, aus dem Buch Daniel. Daniel Kapitel 1, da fängt es schon an. Da heißt es, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Es gibt kein direktes Gebot Gottes, dass du die Speisen, die feinen Speisen eines Königs nicht essen darfst, dass du es nicht genießen darfst. So ein direktes Gebot gibt es nicht. Es gibt Gebote Gottes über reine Speisen, über unreine Speisen. Aber es gibt kein direktes Gebot, dass du die Speisen des Königs missachten sollst. Hier wird uns nicht viel aufgezeigt, aus welchen Hintergründen. Wir können uns denken von der Geschichte, dass die Speisen des Königs vielleicht den Göttern geweiht wurden und aus dieser Perspektive unrein waren für Daniel. Aber es gab kein direktes, bestimmtes Gebot. Und hier sehen wir, dass Daniel sich in seinem Herzen vornimmt, das zu missachten, das nicht anzunehmen. Und er geht hin und er bittet um einen Ausweg und Gott gewährt ihm einen Ausweg. Und die nächste Situation Daniels wird noch interessanter. Da gehen wir etwas weiter. Und da heißt es im Kapitel 6, ihr kennt die Geschichte, wo Daniel in der Löwengrube landet, da erlässt der König ein Gebot, dass man 30 Tage niemanden anders anbetet, also niemanden anders bitten soll, um etwas bitten soll, als bei dem König. Und dann lesen wir im Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt, also dieses Gebot des Königs, unterschrieben worden war, das heißt rechtsgültig war, es wurde verabschiedet, es hing vielleicht jetzt überall an den Pfosten, es war mit voller Kraft vorhanden, also bevor es vielleicht unterzeichnet, unterschrieben wurde, dann war das ein Gedanke, da konnte es missachtet werden. Wo es aber unterzeichnet wurde, da stand es fest und konnte nicht mehr geändert werden. Und wo Daniel erfährt, dass das die Tatsache ist, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte, und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Ihr Lieben, es gibt nirgendswo ein Gebot, dass du hingehen sollst und vor Fenstern beten. Es gibt nirgendswo ein Gebot, das sagt, dass du vor offenen Fenstern beten sollst. Es gibt nirgendwo ein direktes Gebot, das sagt, dass du dreimal täglich hingehen sollst und dich hinknien und vor offenen Fenstern in eine bestimmte Richtung beten sollst. Daniel hätte das anders machen können. Daniel hätte hingehen können, die Türen schließen und wie gewohnt dreimal am Tag hinknien und zu Gott beten und Gott danken. Daniel lebte mit seinem Gott genauso weiter, wie er es immer getan hat. Hier sehen wir eine persönliche Entscheidung Daniels im Wandel, im Vertrauen, in der Liebe zu seinem Gott. Und wir wissen, wie diese Geschichte geendet hat. Warum haben wir dieses Beispiel? Ich denke, hier öffnet es uns etwas weiter die Türen und zeigt auf, okay, es ist ganz klar, du sollst dich der Obrigkeit unterwerfen und damit Schluss. Da gibt es nichts anderes, unterwerfe dich. Es sei denn, es geht gegen Gottes Gebote, ganz direkt gegen Gottes Gebote. Oder es sei denn, es steht in so einem engen Verhältnis mit Gottes Geboten, dass du in deiner Überzeugung, in deinem persönlichen Leben mit Gott sagst, wie Daniel in dieser Situation: Herr, ich liebe dich. Und wenn es mir das Leben kosten soll, dann soll es kosten. Ich lebe für dich so weiter. Wir haben ein nächstes Beispiel, das einen sehr ähnlichen Charakter hat. Es ist die Königin Esther. Die Königin Esther wurde Königin aus einem fremden Volk, aus den Juden, wurde sie jetzt Königin. Und jetzt bestand die Gefahr in diesem Land, dass alle Juden ausgerottet werden sollten. Und siehe da, auch das Leben der Königin steht auf dem Spiel. Und sie weiß es. Der Vater, der Pflegevater weiß es auch. Und er erinnert sie daran und sagt: Esther, hör mal zu, Gott hat dich deswegen dahingestellt. Wenn du jetzt nicht die Situation ergreifst und nicht hingehst zum König, dann wird Gott anderswo Hilfe schicken. Du brauchst nicht denken, dass wir umgebracht werden. Gott, dem wir vertrauen, zu dem wir gehören, er wird von anderswo Hilfe schicken. Aber dann wird es dir nicht gut ergehen. Also bedenke und gehe zum König. Und jetzt guckt mal in Vers 16, Kapitel 4, lesen wir. So gehe nun hin, versammle alle Juden, das schreibt jetzt Esther zu ihrem Vater, der sie adoptiert hat oder angenommen hat. So geh nun hin, versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind, und fastet für mich 3 Tage lang, bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten. Und dann will ich zum König hingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Ihr ist es klar und ist bewusst, es ist nicht nach dem Gesetz. Ich widerstrebe hier dem Gesetz des Königs. Und dann sagt sie: Komme ich um, so komme ich um. Das Gesetz des Königs hatte an und für sich nichts Böses. Das ist kein böses Gesetz, dass der König nur auf Anordnung besucht werden darf. Es ist einfach nur ein Gesetz des Königs. Ich möchte aufzeigen, dass der Widerstand oder die Auflehnung gegen die Obrigkeit nicht immer damit zu tun haben muss, wenn es nur um Böses geht. Also natürlich ging es hier um Böses, ja, aber sie hat ja das Gebot übertreten. Das Gebot hatte nichts Böses an sich, aber es ging um eine gute Sache, um eine Gott wohlgefällige Sache. Also, beten wir in solchen Situationen, dass Gott uns Gnade und Weisheit gibt, wie wir zu reagieren haben. Ich denke, dass Gott einen jeden persönlich unterschiedlich führen wird. Und dass es keine pauschale Antwort gibt. Es gibt eine klare Anordnung, der Obrigkeit untertan zu sein und sich nicht zu widersetzen. Es sei denn, dass es gegen Gottes Anordnung geht. Und das kann sein, auch vielleicht in deinem persönlichen Leben mit Gott, so wie bei Daniel. Der Text geht weiter. Und da lautet es: Wer sich der Obrigkeit widersetzt, sie werden ein Urteil empfangen. Wisst ihr, hier geht es um ein Prinzip. Sie werden ein Urteil empfangen. Sie werden Gericht empfangen. Dieses Wort Urteil ist nicht einfach nur, sie werden ein Urteilsausspruch empfangen, sondern sie werden ein Urteil empfangen, ist in dermaßen ein starkes Wort, dass es zu vergleichen wäre mit dem Gerichtsausspruch eines Richters, der in dem Augenblick, wo er jemanden verurteilt, zum Beispiel zu einer 10-jährigen Haft, das auch eintrifft, derjenige auch eingelocht, eingesetzt wird für diese 10 Jahre. Ein Beispiel dafür, in Lukas 23, Vers 40, da hängt Jesus am Kreuz und rechts und links hängen Verbrecher. Und sie lästern auch Jesus, genauso wie alle anderen, bis einer auf einmal zur Besinnung kommt und dann dem seinem anderen Kollegen auf einmal sagt, der andere aber antwortete und tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch Gott nicht, da doch wir in dem gleichen Gericht, also in dem gleichen Urteil drin sind. Ja, wir sehen, wie stark dieses Urteil da ist. Es ist nicht einfach nur verbal ein Urteil, sondern ein Urteil, das wirklich vollzogen wird. Und der Text sagt, wer sich nicht unterwirft, der wird sein Urteil tragen. Hier geht es um ein Prinzip. Genauso wie, wenn einer auf einen Baum klettert und runterfällt, dann gibt es ein Prinzip, wenn du runterfällst, dann tust du dir weh. Du brichst dir vielleicht den Arm, du brichst dir aber vielleicht auch den Hals. Ja? Es ist ein Prinzip, wer vom Baum runterfällt, tut sich weh. Ja? Natürlich nicht, wenn er von vielleicht 5 oder 10 Zentimeter fällt, aber auch dann, wenn er fällt, kann er sich ordentlich wehtun. Warum sage ich das? Wenn einer vom Baum fällt, gibt es ein Prinzip, dass er sich wehtut. Jetzt aber, kann der Herr ihn bewahren? Wenn einer vom Baum fällt und trotzdem unversehrt bleibt, kann Gott das? Ja, Gott kann es. Und Gott hat es auch bei vielen gemacht. Und viele haben das vielleicht erlebt. Genauso wie in Psalm 91, Vers 11. Heißt, denn er wird seinen Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Aber er muss es nicht. Es kann sein, dass es passiert, aber er muss es nicht. Und das sagt uns der Text. Hier, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der landet in einem Prinzip, dass er sein Urteil empfangen wird, dass er sein Urteil tragen wird. Guckt mal, vor einiger Zeit hatte ich erwähnt, aus 2. Chroniker 25, Vers 16, da ist der König, der wird von einem Propheten getadelt. 2. Chroniker 25, Vers 16. Als dieser aber so zu ihm redete, sprach Amazia, also der Prophet redet zum König und der König Amazia hieß er, er spricht zu ihm, hat man dich zum Ratgeber des Königs gemacht? Hör auf, warum willst du geschlagen werden? Hier ist dieser Prophet, der widersetzt sich dem König, weil der König etwas Törichtes gemacht hat. Er hat gesündigt und der Prophet widersetzt sich ihm. Und der König antwortet von seiner Position der Autorität, willst du geschlagen werden? Sei ruhig. Es hat mit Schlägen, mit Gericht zu tun. Guckt mal in Matthäus 14, Vers 3. Da ist ein Mann namens Johannes. Der größte Prophet. Und er tadelt den König. Und er korrigiert ihn. Und womöglich in aller Öffentlichkeit, sogar in solcher Öffentlichkeit, dass wir heute darüber lesen können, wie er ihn getadelt hat. Und was er gemacht hat, was er falsch gemacht hat. Und wir sehen, dass das Urteil über ihn ergangen ist. Das ist ein Prinzip, den uns Gott hier im Römerbrief aufzeigt. Unterwerfe dich der Obrigkeit. Wer sich nicht unterwirft, wird sein Urteil tragen. Kann Gott dich schützen und aus diesem Prinzip herausholen? Ja, aber er muss es nicht. Also, und jetzt möchte ich uns noch auf eine wichtige Sache aufweisen. Ihr Lieben, wir stehen jetzt in diesem Text, unterwerfe dich der Obrigkeit. Wer sich nicht unterwirft, wird das Urteil tragen. Wie verhalten wir uns als Kinder Gottes jetzt in dieser Situation? Gucken wir mal zurück auf Daniel. Wie hat er sich verhalten in dieser Situation, wo der König ihn dann genommen hat und in die Löwengrube geworfen hat? Lesen wir diese Verse. Aus Daniel Kapitel 6, Vers 22, da sprach Daniel zu dem König, O König, mögest du ewig leben. Daniel ist noch in der Löwengrube. Daniel spricht diese Worte nicht schon aus dem Palast, wo er erhöht wurde. Daniel ist immer noch unter diesem Urteil. Er ist in der Löwengrube und jetzt kommt der König und möchte gerne, dass er noch lebt und ruft nach dem Daniel Und guckt mal, wie Daniel reagiert. Guckt mal, wie er den König anspricht. O König, mögest du ewig leben. Hier sehen wir eine Haltung eines Mannes Gottes, der in dieser Situation, wo Gott ihn hineingestellt hat, gottesfürchtig bleibt, gottesfürchtig lebt, das Urteil über sich ergehen lässt und mit voller Liebe diesem König erwidert und sagt, der König möge ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Ich möchte aufzeigen, mit welchem Respekt Daniel immer noch diesem König entgegensteht. Das Gleiche sehen wir natürlich auch bei Hanania, Misael und Asaria. Da sehen wir keine Arroganz, obwohl das sehr provozierend klingt. Aber wir sehen keine Beschimpfung, wir sehen das nicht. Guckt mal in Apostelgeschichte, wir gehen zum Neuen Testament, wo die Aposteln in diese Leiden hineingestellt werden, wo sie gefangen genommen werden, wo sie geschlagen werden. Guckt mal, ihnen wurde ganz klar gesagt, ich lese ein paar Stellen, dass sie den Namen Gottes nicht erwähnen sollen, Kapitel 4, Vers 17. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Erst kam die Drohung, Kapitel 5, Vers 17. Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer, sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in ein öffentliches Gewahrsam, also ins Gefängnis. Und dann Vers 18, und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in ein, Entschuldigung, das habe ich zweimal aufgeschrieben. Und wo diese Apostel im Gefängnis sind, dann lesen wir, dass nachts ein Engel kommt und sie herausholt, in Apostelgeschichte 5, Verse 19 und 20, und sagt ihnen, von Vers 19, aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses, führte sie hinaus und sprach, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Hier ist die Obrigkeit, sie sagt, nein, du sollst nicht. Und hier ist Gott, der in diese Situation eingreift, sie rausholt und sagt, geht hin und nicht irgendwo in den Häusern, sondern geht in den Tempel und verkündigt. Und wir kennen und wissen, was daraus wurde. Die wurden gefangen genommen und sie wurden geschlagen. Sie wurden verprügelt. Und sie gehen hin aus dieser Situation fröhlich. Ihr Lieben, in dieser Situation sagt uns die Schrift ganz klar und deutlich, keinen Aufstand machen, nicht Rebellion starten, nicht Paraden organisieren gegen den Staat, sondern wenn es lautet, dass du trotz des Gebotes, des Gesetzes, das die Obrigkeit erlassen hat, dich widersetzt und das machst und dann leidest, dann tue das für den Herrn. Wie es in 1. Petrus 2, Vers 20 heißt, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt, wenn ihr aber für Gutes tun leidet, also für das, was der Herr gesagt hat, dass ihr tun sollt und ihr tut es, für Gutes tun leidet und es geduldig erträgt, das ist Gnade bei Gott. Du stehst in einer besonderen Gnade bei Gott, wenn du in diesen Situationen dieses Urteil empfängst. Ihr Lieben, aber es ist ein Gebot, ein Gesetz Gottes, dass du dich unterordnen sollst. In der Situation, wo du dich nicht unterordnest, wisse, dass du unter dem Gericht stehst. Und wenn du durch diese Schläge gehst, durch diese Strafe gehst, dann tu es froh für den Herrn. Widersetze dich nicht in diesem. Mach kein Aufruhr, sondern freue dich, bete. Natürlich, wenn die Möglichkeit gibt, geh irgendwo anders, wo du das vielleicht ausleben kannst. Gibt es nicht, dann lebe froh für den Herrn. Also es gibt im Grunde keine Ausweichmöglichkeiten. Ich würde aber trotzdem, das möchte ich einfach nur so als Klausel hinzufügen, lasst uns nicht Steine werfen gegen diejenigen, die zum Beispiel sich gegen Hitler aufgelehnt hatten und ihn umbringen wollten. Lasst uns nicht Steine werfen gegen die. Wir haben hier ganz klar das Wort Gottes, du sollst dich unterordnen, egal wer es ist. Ja. Möge der Herr einen jeden führen in solchen Situationen. Wir kommen zum Grund 4, warum wir uns unterordnen sollen. Vers 3. Also, warum sollen wir uns unterordnen? Der nächste Grund. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Und hier finden wir als allererstes im Text, dass er die stattliche Obrigkeit meint, dass er Regenten einsetzt. Davor hatte ich, das hatte ich ja schon letzte paar Mal erwähnt, steht das im Text nicht drin. Es wurde einfach der Verständlichkeit halber hinzugefügt. Hier im Vers 3 ist das erste Mal, wo der Text direkt auf die stattliche Obrigkeit hinweist und sagt, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Und wir finden diese Bezeichnung Regenten in Matthäus 9, ich lese das, wo es ganz klar auf die Vorsteher, auf die Obrigkeiten sich bezieht. Nein, ich werde es nicht lesen. Lukas 14, Vers 1, da bezieht sich auch auf die Obrigkeit. In Apostelgeschichte 7, Vers 27 und auch Apostelgeschichte 16, Vers 19 bezieht sich das immer wieder auf die höheren Gewalten, auf die Autoritäten, auf die Obrigkeit. Also der dritte Grund. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du willst Lob von ihr haben. Ihr Lieben, wir werden von der Schrift aufgefordert, was wir tun sollen. In solchen Situationen, auch in einfachen Situationen, in Zeiten des Friedens, wo wir Freiheit haben, alles zu tun, werden wir aufgefordert, ganz bestimmte Dinge unserer Obrigkeit gegenüber zu tun. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute. So einfach ist es. Willst dich nicht fürchten, tue das Gute. Nun, was ist dieses Gute, was wir aufgefordert werden zu tun? Lass uns zu Titus 3, Vers 1 gehen. Erinnere sie, dass sie sich den regierenden Obrigkeiten unterwerfen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Das, was allgemein als gut bekannt ist, soll man bereit sein und das tun. Timotheus 3, Vers 8, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für alle Menschen. Leute, in dem Staat, wo Gott uns hingestellt hat, werden wir aufgefordert, Gutes zu tun. Jeremia ruft sogar denen zu, die jetzt von Jerusalem weggeführt wurden nach Babylon, dass er ihnen zuruft und ihnen schreibt. Also die einen sind in der Gefangenschaft, Jeremia ist noch in seinem eigenen Land und schreibt diesen Leuten in der Gefangenschaft, sucht der Stadt Bestes. Sucht der Stadt Bestes, so übersetzt Luther. Dahin ich euch habe wegführen lassen. Schlachter übersetzen Jeremia 29, Vers 7. Und sucht den Frieden der Stadt. Sucht den Shalom, das hebräische Wort, sucht den Shalom der Stadt. Also das ist nicht nur sucht, damit da Frieden ist, sondern Shalom ist eine Bezeichnung, nicht nur die Abwesenheit des Krieges, sondern all dessen, wo das Land floriert, also wo es dem Land gut geht, wo die Wirtschaft wächst. Das hat alles, das Wort Shalom beinhaltet all die Auswirkungen des Friedens. Suchet Frieden der Stadt, das ist das Gute. Und wisst ihr, es wäre nicht gut ohne dessen, wenn wir nicht für sie beten würden. Ja. Wenn wir nur für das Gute suchen und einfach nur Gutes tun um des Guten willen, das wäre nicht gut vor dem Herrn, allein ein und nur das hier, wenn wir nicht für sie beten würden. Und deswegen haben wir die Aufforderung vom Herrn in 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Leute, wir werden aufgerufen, für die Obrigkeit zu bitten, zu beten, dass Gott sie führt, dass Gott sie leitet, dass Gott sie ihnen die Augen öffnet, dass sie das Land gottesfürchtig regieren. Und ich denke, in Bezug dessen, da verschulden wir uns oft an der Obrigkeit, dass wir sagen, okay, ich gehöre zu den Stillen im Lande, ich lehne mich nicht auf, aber ich tue auch nicht das, was ich aufgefordert werde zu tun. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute. Und die Schrift zeigt uns auf, was dieses Gute ist. Natürlich alles Gute, was so rundherum als gut bezeichnet wird, aber hauptsächlich, dass du ins Gebet gehst und für die Obrigkeit betest. Und ich denke, hierbei werde ich das für heute belassen und nicht in den nächsten Grund gehen, warum wir der Obrigkeit untertan sein sollen in Vers 4, denn sie ist Gottes Dienerin. Also das wäre der nächste Grund, das lassen wir dann fürs nächste Mal. Ich denke, dass die Gelegenheit sich anbietet, dass wir uns Zeit nehmen, für unsere Obrigkeit zu bitten, dass wir uns paar Minuten Zeit nehmen, dass wir für unsere Obrigkeit danken, dass wir für sie bitten, dass Gott sie führt, dass Gott sie schützt. Wenn wir keine Obrigkeit hätten, würde es uns ganz, ganz schlechter gehen. Und ich denke, wir haben hier viele Gründe in unserem Land, dass wir dafür danken sollten und sie wirklich in die Hand Gottes, des Herrn, legen, dass er ihnen Gnade schenkt. Lass uns das tun.